Ich weiß nicht, wer in den Medien das mitbekommen hat. Vorgestern gab es einen Jahrestag, und zwar einen Jahrestag, der mit diesem Mann zusammenhängt. Ich habe einen Traum. I have a dream. Es war Martin Luther King, der 1929 in Atlanta geboren wurde. Als US-amerikanischer Baptistenpastor und Bürgerrechtler ist er wohl mit der bekannteste Vertreter im gewaltfreien Kampf gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit geworden. Mitte der 50er und bis Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts hielt er viele Reden. Unter anderem wohl die bekannteste, die am 28. August 1963 unter diesem hier gezeigten Titel »I have a dream« gehalten wurde. Darin beschreibt er seinen Traum von einer Welt ohne Unterdrückung und ohne Ungleichheit. Seinen Traum bezahlte er allerdings 1968 mit seinem Leben. Er wurde bei einem Attentat erschossen. Ich habe einen anderen Traum, eine Hoffnung und einen starken Herzenswunsch. Und daran möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Diesen Traum hege ich seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe gebetet, dass es heute Morgen vielleicht so ist, dass einer von euch angesteckt wird und diesen Traum mitträumt. Es ist allerdings ein Traum, der in der Umsetzung ein brennendes Herz erfordert und auch einen Auftrag und auch Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. I have a dream. Den Traum, dass wir als Christen unserer Zeit an unserem Ort Gemeinde Gottes leben, ähnlich oder so wie am Anfang. Und mit Anfang meine ich jetzt nicht unbedingt die Zeit vor 150 Jahren, wobei die ja auch ganz gut war, sondern ganz am Anfang, als Gott seine Gemeinde gründete. I have a dream. Den Traum, dass wir als Christen eng zusammenstehen. Und dass wir unsere oft oder meine oft egoistischen Ansichten begraben. Dass wir den Blick und die starke Beachtung aller äußeren Dinge mal zurückstellen. Und dass uns die Kleidung unserer Mitgeschwister nicht wichtiger ist als deren geistlicher Zustand. Ich habe einen Traum. Einen Traum, dass wir nicht mehr Zeit in die Farbe der Sitzpolster der Gemeindestühle stecken, als in die Evangelisation einer sterbenden Welt. Dass wir im Bruder- und Schwesternkreis neu, ganz neu, die Einheit des Christus leben und nicht nur davon reden. Dass uns Blutsverwandtschaft nicht mehr wichtiger ist als geistliche Verwandtschaft. Und dass wir es neu wagen, Gottes Wort einfach umzusetzen. Auch wenn uns die Rahmenbedingungen unserer heutigen Gesellschaft oft mehr als ungünstig erscheinen. I have a dream. Dass Jung und Alt in gegenseitiger Rücksichtsnahme und Respekt miteinander den Weg des Glaubens gehen. Und dass die Erfahrung und Gelassenheit unserer älteren Geschwister im Gebet der Gemeinde eine Ausstrahlung und Geborgenheit und Ruhe gibt. Und dass die Kraft und Energie unserer jungen Generation in Gottes Reich investiert wird und junge Menschen anfangen, mit einem brennenden Herzen Gott ganz neu zu dienen. Oder weiter zu dienen, auch und gerade innerhalb der Gemeinde. Und dass die mittlere Generation sich nicht aufzehren lässt von Beruf und Familie, die uns so stark in Beschlag nehmen, sondern immer im Blick behält, was Gott auch mit Gemeinde vorhat. Ich habe den Traum, dass wir nicht alle Konsumenten sind, die so lange kommen, wie uns das Programm gefällt, sondern dass wir uns mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, einsetzen in Gottes Gemeinde, auch und gerade hier in Refrath. Darf ich dich einladen, heute Morgen diesen Traum mitzuträumen, diesen Traum zu deinem zu machen? Dann beuge dich mit im Gebet. Dann wirf alles über Bord, was dich noch daran hindert. Und mach heute Morgen einfach einen Cut, einen Schnitt, hier und jetzt in der Gegenwart deines Herrn. Weihe ihm neu dein Leben, dein Herz. Stell dich ihm neu zur Verfügung, ganz einfach, ganz radikal. Vielleicht sagst du jetzt innerlich, träum du nur, träum weiter. Ja, das will ich und werde ich auch. Und ich bete, dass du angesteckt wirst von diesem Traum. Wir beginnen heute eine neue Predigtreihe, die erste Gemeinde. Und wir wollen genau dahin schauen, wo das Original beschrieben wird. Denn Gott ist der Erfinder der Gemeinde. Es ist seine Idee. Und deshalb wollen wir ihn fragen, wie Gemeinde geht. Über etliche Wochen wollen wir das tun. Ziemlich dicht dran ist da wohl die erste Gemeinde in Jerusalem. In 10 Etappen werden wir einige Schwerpunkte setzen, die das Gemeindeleben damals mit sich brachte, die uns dort beschrieben werden. Und wir werden feststellen, dass es genau die Basics sind, die Gott so wichtig sind. Und meine Bitte dabei ist, schließ nicht die Augen, wenn dir Dinge dabei schon bekannt vorkommen, sondern steh ganz neu vor Gott und sei offen, dass er dir die Dinge wichtig und groß macht, die dran sind in deinem und meinem Leben, auch schon heute Morgen. Und wir wollen zunächst einen Text lesen, der bei dieser Predigtreihe als Basis dient, aus der Apostelgeschichte, aus dem 2. Kapitel. Dort wird uns diese erste Gemeinde ja beschrieben. Apostelgeschichte 2. Und wir finden dort zu Beginn dieses Kapitels dieses Wunder der Sendung des Heiligen Geistes. Das, was der Herr versprochen hatte, schon seinen Jüngern versprochen hatte, das geschah jetzt. Gottes Geist nimmt Wohnung in Menschen. Allein darüber nachzudenken, würde den Vormittag sprengen. Aber das ist das, was passiert. Und dann hält Petrus eine ziemlich kernige Predigt. Und sie endet mit der Aussage in Apostelgeschichte 2, Vers 36. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott Jesus sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und jetzt beginnt dieser Text, den wir uns anschauen wollen über die nächsten Wochen oder über einige der nächsten Wochen. Ich lese ab Vers 37, Apostelgeschichte 2. Als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so einen Text liest. Bekommst du da ein bisschen Sehnsucht? Was hat ein Stuhl mit diesem Text zu tun? Wenn wir über Kennzeichen von Gemeinde nachdenken, dann wird oft Apostelgeschichte 2, Vers 42 zitiert. Und das zu Recht. Und dort werden uns 4 Stuhlbeine gezeigt. 4 Stuhlbeine, die einfach notwendig sind, damit ein Stuhl stehen kann. Wenn wir jetzt hier 2 absägen, dann werden wir merken, dieser Stuhl taugt nicht viel. Und so wird oft gesagt, es gibt 4 Elemente, die Gemeinde kennzeichnen und die sehr, sehr wichtig sind. Ich zähle sie uns mal kurz auf. Das ist die Lehre der Apostel, die hier genannt wird. Das ist das Brechen des Brotes, das ist die Gemeinschaft und das sind die Gebete. Und das ist auch richtig so und das ist auch gut so, dass wir diesen Stuhl im Blick haben. Wenn Gemeinde standfest sein will, brauchen wir verschiedene Elemente, die einfach vorhanden sein müssen. Wir werden uns detailliert in diesen Wochen auch mit diesen 4 Stuhlbeinen oder Standbeinen beschäftigen. Aber ich glaube, diese Sicht ist verkürzt. Denn es gibt noch viel mehr, wenn wir diesen Text aufmerksam verfolgt haben, was Gemeinde in der ersten Stunde gekennzeichnet hat. Ich zeige euch noch ein paar andere Begriffe hier, die in diesem Text vorkommen. Buße, Taufe, Wunder und Zeichen, praktisches Zusammenleben, Lob Gottes, eine Wirkung nach außen. Und ganz bestimmt ist diese Liste auch noch nicht komplett, wenn wir einen Blick auf die erste Gemeinde werfen. Haben wir es noch im Ohr? Gottes Wort dringt ins Herz bei den Zuhörern hier in Jerusalem, als Petrus gepredigt hat. Und sie fragen, was sollen wir jetzt tun? Was ist jetzt dran an diesem Punkt, wo wir stehen? Und damit wollen wir heute Morgen beginnen, mit diesem ersten Punkt, der hier von Petrus aufgezählt wird, als Antwort auf die Frage. Wenn Gott uns an diesen Punkt bringt, dass wir uns die Frage stellen, Herr, was soll ich tun? Was ist jetzt dran in meinem Leben? Was ist jetzt dran im Leben als Familie und als Gemeinde? Ich glaube, dann ist Gott an einem großen Ziel angekommen für unser Leben. Wenn wir uns diese Frage ehrlich stellen, was sollen wir tun? Denn jegliche wirkliche Veränderung im Leben eines Menschen, die nachhaltig ist und Bestand hat, irgendwie Auswirkungen zeigt, beginnt mit diesem Punkt. Was soll ich tun? Und ich erkläre meinen Bankrott vor Gott und sage, ich kann gar nichts. Sag mir bitte, was dran ist. Möchtest du, dass sich etwas ändert in deinem persönlichen Leben? Möchtest du, dass du neu im Herzen zu brennen beginnst für Christus und dass die Freude deiner Errettung wiederkehrt? Möchtest du, dass deine Ehe ganz neu und frisch durchstartet und dass wieder Friede in der Familie einkehrt? Möchtest du, dass trotz aller Lasten und Sorgen, die das Leben mit sich bringt, du in großer Gelassenheit deinen Weg gehen kannst? Möchtest du, dass wir als Gemeinde immer wieder neu geistliche Erneuerung erfahren und Menschen zum Glauben kommen? Dann ist das Thema heute Morgen wie für dich gemacht. Denn das, was Petrus sagt, das ist so ganz kurz, tut Buße. Und damit wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Buße, was ist das? Und wir wollen uns in zwei Teilen heute Morgen fragen, was das ist und uns ein Beispiel aus der Schrift anschauen, wie es aussehen könnte oder auch aussehen muss. Ich glaube, dass über den Begriff Buße oft auch eine falsche Vorstellung in unseren Köpfen festsitzt. Und das liegt an unserem Sprachgebrauch dieses Wortes. Denn umgangssprachlich bedeutet Buße ja so etwas wie eine Strafe oder Wiedergutmachung jemandem anderen gegenüber. Etwas, was mir von außen aufgelegt wird, eine Strafe, unabhängig von meiner inneren Einstellung. Also wenn jemand sagt, das wirst du büßen. Oder ihr kennt diesen Bußgeldkatalog, ne, wenn man zu schnell fährt, da wo man es nicht darf oder anderes. Und das herrscht so in unseren Köpfen vor, wenn es um den Begriff Buße geht. Oder man meint Buße, ja, das ist so eine schnell dahergesagte Entschuldigung. Ja, sorry. Sorry, habe ich nicht so gemeint. Man dreht sich um und macht aber so weiter wie bisher. Ist das Buße? Schnell Entschuldigung sagen und alles ist gut? Schauen wir mal in die Bibel hinein, was uns dort über Buße gesagt wird. Und das können wir nicht ausführlich machen heute Morgen, dafür fehlt die Zeit. Aber wir wollen einige Impulse setzen. Im Neuen Testament, und wir wissen, das Neue Testament wurde ursprünglich in griechischer Sprache geschrieben. Da gibt es hier Geschwister, die sich da noch viel besser auskennen. Ich habe nachgeschaut, Metanoia, dieses Wort, was bei uns mit Buße oft übersetzt wird, setzt sich zusammen aus zwei Begriffen. Das ist einmal dieses Wort denken und diese Silbe um oder nach. Also umdenken oder nachdenken. Das bedeutet Buße wörtlich übersetzt. Sinnesänderung. Eine Umkehr, aber nicht nur in Taten, sondern vor allem auch im Denken. Unser Denken wird neu. Komplett umgedreht. Eine Sinnesänderung. Das ist interessant, oder? Im Alten Testament gibt es diesen Begriff auch und im Hebräischen, dieser Begriff Schub. Er geht noch ein Stück weiter sogar. Er umfasst eine Umkehr zu Gott, nicht nur im Denken, sondern in der ganzen Existenz. Also die Veränderung des Verhaltens, Gehorsam gegenüber Gott, Abkehr von allem Bösen und widergöttlichen menschlichen Neigungen und Schwächen. Das ist krass, das ist sehr weitgehend, das Wort, was bei uns in der Bibel oft mit Buße übersetzt wird. Komplette Veränderung. Und wenn wir das jetzt so lesen, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, tut Buße, dann merken wir, dass Buße auch ein aktives Handeln ist. Tut Buße. Also nicht setzt euch hin und wartet mal, bis die Buße über euch kommt. Nein, tut Buße. Das heißt, Gott erwartet, dass wir einen Schritt gehen. Und das ist Gottes Startpunkt, um mit Menschen zu handeln. Und ich bin fest davon überzeugt, das, was hier in Jerusalem geschah, dass tausende Menschen Christen wurden, hat etwas hiermit zu tun. Und nicht mit einem Megaprogramm und weiß ich nicht, was da alles aufgefahren wurde in dieser ersten Gemeinde, sondern hiermit. Tut Buße. Gottes Wunsch ist, dass alle Menschen in diesem Sinne Buße tun, also umkehren. 2. Petrus 3, also auch Petrus, er schreibt in seinem Brief, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Gottes Wunsch. Lukas 3, Vers 8, der Herr Jesus setzt voraus, dass eine Buße, wie oben erklärt, eine Veränderung des Denkens und des Handelns ist, bringt nun der Buße würdige Früchte. Und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. So waren sie ja drauf, die lieben Leute damals, die sagten, oh, wir kommen aus Gottes Volk. Ja, Israel ist Gottes Volk, das läuft alles von selber. Ich will das mal modern übersetzen. Heute würde der Herr vielleicht sagen, wenn er hier in Refrat predigen würde, bringt nun der Buße würdige Früchte, beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, ach, ich gehöre doch zur Refrater Gemeinde. Das reicht nicht. Bei weitem nicht. Echte Buße kann man sehen. Und wir wollen uns jetzt ein Beispiel anschauen, wo das sehr, sehr plastisch wird aus der Bibel und da macht der Jan weiter.
Genau, ich habe mich ein bisschen umgeschaut und gelesen und überlegt, welche Geschichte könnte man aus der Bibel wählen, die dazu passt. Und ich fand das sehr gut, die Geschichte von Nehemia und der Buße, die im Volk Israel war, dazu passt. So ein bisschen zum Hintergrund von Nehemia und der Zeit. Der Nehemia lebte so ungefähr in der Regierungszeit des persischen Königs Artaxerxes. Das war 464 vor Christus bis 424 vor Christus hat er regiert. Und in der Zeit gab es Wiederherstellungsbewegungen für Israel. Die waren in Gefangenschaft vorher und langsam wurde wieder ein jüdischer Staat aufgebaut. Und der Nehemia, der war Mundschenk am Hof des persischen Königs. Und es war eine ganz enge Vertrauensstellung, die er da hatte. Inhaltlich geht es in dem Buch um so einen äußerlichen Aufbau der Stadt Jerusalem und auch des Volkes, aber eben auch um den geistlichen Aufbau der Bewohner. Und das, was ich heute lesen werde, das ist aus dem Kapitel 8. Und vorher geschieht das so, dass der Nehemia den Bericht bekommt von einem Bruder von ihm, der aus Jerusalem kommt, über den Zustand des Volkes. Und der Zustand ist sehr schlimm. Die sind in Angst und Bange. Und er wird traurig darüber, tut Buße selber. Und da er Mundschenk des Königs ist, kommt er vor den König und der König bemerkt, dass er traurig ist und fragt, was ist los, was kann ich für dich tun? Und er bittet, Jerusalem wieder aufbauen zu dürfen. Und dann kehrt er zurück nach Jerusalem und inspiziert so den Zustand, ganz besonders den Zustand der Mauer, weil die Israeliten dort ganz angreifbar waren. Und tatsächlich kommt er dazu, dass er die Mauer aufbaut oder sich daran macht und es gibt Sabotageversuche, aber es bleibt bei Versuchen. Denn es gelingt, die Mauer abzuschließen und zu bauen. Und das ist jetzt die Vorgeschichte, die vor dem Kapitel 8 in Nehemia, das ich jetzt ansprechen möchte, stattfindet. Ich habe das Kapitel mal übertitelt mit innerer Buße. Man könnte auch so ein bisschen sagen, dass da die Vorbereitung für Buße sichtbar wird. Ich lese uns mal den Text vor, habe ihn auch hier oben projiziert. Und als der 7. Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, am ersten Tag des 7. Monats. Und er las darauf vor, auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, von den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Dann in den Versen dazwischen wird beschrieben, wie das Ganze stattfindet und wie Esra das macht. Und in Vers 6 geht es dann weiter. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Und Jeshua, Bani, Serepia, Yamin, Akub, Sabetai, Hudia, Maaseia, Kelita, Asaya, Joshabat, Hanan, Pelaya, die Leviten, erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, so dass man das Gelesene verstand. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Das Erste, was ich hervorheben möchte, das finden wir in dem Vers 1. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass wir, wie wir hier lesen, die Leute, die fragen danach, hol doch uns das Gesetz Moses, das uns Gott gegeben hat. Sie fragen den Schriftgelehrten und normalerweise würden wir erwarten, das wird vorgelesen auf Initiative der Priester und der Schriftgelehrten, aber das Volk fragt danach. Und ich finde, da wird deutlich, dass das Volk Israel ein Herz hatte, das nicht verhärtet war, sondern ein Herz hatte, das nach Gott fragt, ein Herz hatte, das Gott formen kann. Sie haben nicht gesagt, es ist uns egal, was Gott sagt, sondern sie hatten wirklich ein brennendes Interesse, so wie Ralf das eben gesagt hat, an Gott und an seinem Wort. Und das wird besonders deutlich, wenn wir auch dann im Vers 3 noch lesen, dass die einen super langen Gottesdienst hatten. Ich glaube, das können wir uns alle nicht vorstellen. Aber hier steht, der las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag. Und wir lesen weiter, dass da steht, dass die Ohren des ganzen Volkes auf das Buch des Gesetzes gerichtet ist. Und ich glaube, wir können uns das sehr schlecht vorstellen. Und ich auch. Ich glaube, ich wäre müde nach kurzer Zeit. Aber die waren so brennend interessiert, dass sie da standen und wirklich ganz interessiert zugehört haben. Sie haben ihr Herz nicht verhärtet. Und im Vers 8 finden wir dann, worauf es ankommt oder was uns zur Buße leitet. Und du kannst Gewissensbisse haben und das wird vielleicht auch kurz was ändern, aber auf die Dauer und auf die Länge wird es nicht viel mit dir und deinem Leben ändern, denn es braucht so eine Konfrontation mit Gott und mit seinem Wort. Und das lesen wir hier. Sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklären den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Sie werden mit Gott selber, mit seiner Persönlichkeit konfrontiert, denn das finden wir irgendwie ausgedrückt in dem Gesetz. Gott sagt, was er möchte, was er nicht möchte, und dadurch wird seine Persönlichkeit deutlich. Und so können wir Buße auch nicht selber machen. Wir müssen unseren Teil dazu beitragen, indem wir offen sind, indem wir das annehmen und uns zur Buße leiten lassen. Aber durch die Konfrontation mit Gott und seinem Wort werden wir zur Buße geleitet. Und dann die Konsequenz daraus, wo wir merken, das ist nicht was Oberflächliches, was das Volk getan hat. Sie fangen an zu weinen, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und das ist, weil sie zur Buße geleitet werden, weil sie ihre Sünden erkennen dürfen. Sie werden überführt und merken, meine Beziehung zu Gott, die stimmt nicht so, wie die ist. Das Verhältnis ist nicht richtig und ich bin Sünder und kann ja eigentlich so nicht mit Gott zusammenleben. Und sie werden betrübt. Wir merken, dass da diese Sinnesänderung anfängt, die uns der Ralf beschrieben hat. Im Kapitel 9, das lese ich uns jetzt nicht vor, aber da wird das nochmal so deutlich. Sie kommen nochmal vor Gott und beugen sich mit Asche auf dem Haupt und Sackleinen und sie sind von Herzen betrübt und da wird das so richtig greifbar, wie ernst ihnen das ist. Jetzt möchte ich uns noch aus Kapitel 13 vorstellen, diesen zweiten Teil der Buße, der in diesem hebräischen Wort vorkommt. Wir hatten jetzt die innere Buße, diese Sinnesveränderung, die Bereitschaft, auf Gott zu hören, die Überführung zur Sünde. Und jetzt beschäftigen uns wir uns mit der äußeren Buße, mit der Absonderung von Sünde. Ich lese den Text vor. Zu jener Zeit wurde vor den Ohren des Volkes im Buch Moses gelesen und darin geschrieben gefunden, dass kein Ammoniter und Moabiter in die Gemeinde Gottes kommen sollte, ewiglich, weil sie den Kindern Israels nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen waren, sondern den Biliam gegen sie anwarben, damit er sie verfluche. Aber unser Gott verwandelte den Fluch in Segen. Und es geschah, als sie nun das Gesetz hörten, da sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab. In diesen Versen, finde ich, wird es sehr schön zusammengeführt, diese unterschiedlichen Begriffe, die wir finden, diese Sinnesveränderung und diese ganz praktische Umkehr. Denn wir lesen hier wieder, es wird aus dem Wort Gottes vorgelesen, wieder werden sie damit konfrontiert, was Gott möchte, was Gott nicht möchte. Und nachdem sie innerliche Buße getan haben und getrauert haben, werden sie jetzt auch zur praktischen Umsetzung von dem geführt, was Gott möchte. Sie trennen sich von allem Mischvolk, was unter ihnen ist, ab. Sie machen einen ganz klaren Schnitt. Sie befolgen die Worte Gottes da, wo sie vorher die Worte Gottes nicht befolgt haben. Und ich finde das so eindrücklich, dass es wieder geschieht, weil Gottes Wort vorgelesen wird, weil sie mit Gott konfrontiert werden. Und so können wir zusammenfassen, woraus sich Buße zusammensetzt oder was Buße ausmacht. In einem Herz, das nicht verhärtet ist. Wir kennen ja auch die Geschichte vom Pharao und das haben wir mittwochs betrachtet. Gott hat zu ihm geredet, aber er hat sein Herz eben verhärtet. Und Gott konnte ihn nicht zur Buße leiten und so war das letztendlich sein Untergang. Wir sollten unsere Herzen nicht verhärten gegen Gottes Reden, damit er uns eben hinführen kann zur Buße. Wir müssen uns mit Gott auseinandersetzen, uns Gottes Wort durchlesen und das spricht in unser Leben. Und im Moment arbeite ich, bevor ich mit meinem Referendariat anfange, im Missionswerk Heugebach und da ist ein Flyer, der ist mir eingefallen, dass das Zitat, was darauf steht, sehr gut passt und das ist auch da hinten bei uns zu finden. Und das sagt Spurgeon, was ganz Ähnliches, dass wir Gottes Wort lesen müssen. Die Adressaten sind zwar ein bisschen unterschiedlich, als es bei uns ist, aber ich lese das mal vor, weil ich das sehr schön ausgedrückt finde. Wer die Bibel liest, um Fehler daran zu finden, wird bald merken, dass die Bibel Fehler bei ihm findet. Und das ist wahr, wenn wir Gottes Wort lesen, dann wird unser Leben aufgedeckt und das, was in unserem Leben falsch ist, unsere Fehler werden gefunden. Und so müssen wir dann irgendwie unsere Sünden erkennen und bekennen auch vor Gott. Das haben die Israeliten in dem Kapitel 9 ganz intensiv getan, was wir jetzt leider nicht lesen konnten. Ja, diese Trauer über Sünde und die Bitte um Vergebung vor Gott. Und dann das, was ich gerade gelesen habe. Distanziere dich vor dieser Sünde oder vor Sünde im Allgemeinen. Ändere dein Leben. Und jetzt ist die Frage, wir hatten da oben, dass wir trauern müssen. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Bleiben wir bei dieser Trauer stehen? Müssen wir ewig trauern und bedrückt sein über unsere Sündhaftigkeit? Und ich finde das ganz treffend. Wir haben ja das Buch der Prediger, wo Salomo geschrieben hat. Und ich habe mal ein oder zwei Verse daraus mitgebracht aus dem Kapitel 3, die Verse 1 und 4. Und ich lese es kurz vor. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Und so ist es auch bei Gott. Es ist nicht Gottes Wille, dass wir die ganze Zeit lang auf unsere Verfehlungen zurückblicken und in Trauer schwelgen, dass wir betrübt werden die ganze Zeit. Und das wird auch in dem Bericht vom Volk Israel ganz deutlich. Wir haben das schon gelesen. Sie wurden der Sünde überführt und dann sagen Israel, die Schriftgelehrten und auch der Nehemia in Kapitel 8 im Vers 10, Und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speise, trinkt süße Getränke und wendet euch und sendet davon auch an denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und es ist wahr, Buße ist ein Grund zur Freude und ja, ein Anlass zur Trauer, aber letztendlich ein Grund zur Freude. Und es hat mehrere Gründe. Zum einen bringt uns Buße näher zu Gott und es nimmt uns in gewisser Weise auch eine Last, die wir vorher auf unserem Herzen hatten, eben weil das zwischen dir und Gott steht, zwischen mir und Gott, die Sünde, die wir haben. Und Gott freut sich aber auch über Buße, weil wir wie verlorene Töchter und Söhne zu ihm heimkehren, zu ihm umkehren können. Und nichts umsonst heißt es in Lukas 15, Vers 7, ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Und wir lesen das oft vor dem Hintergrund von Bekehrungen, aber ich glaube, das trifft auch auf unser Leben als Christen zu. Gott freut sich über einen Christen, der Sünde tut und Buße tut darüber, mehr als über 99 Christen, die meinen, gerecht zu sein und die meinen, keine Buße zu brauchen. Das ist auch immer noch relevant für unser Leben. Aber der allergrößte Grund zur Freude über Buße, den finden wir in Hebräer 8, Vers 12 schön ausgedrückt. Und da steht, denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nie wieder gedenken, nie mehr gedenken. Der größte Grund zur Freude ist, mit echter Buße ist die Sünde vor Gott getan, abgeschlossen, kein Thema mehr. Er hat das ein für alle Mal abgehakt. Und so ist es wichtig, dass wir über Sünde trauern, aber nicht andauernd schwermütig quälende Sorgen vor uns herschieben. Wir sollen nicht gleichgültig sein, aber wir sollen uns gemeinsam mit Gott über unsere Buße und die Vergebung, die wir durch den Herrn Jesus haben, freuen. Und ich möchte uns noch zu Abschluss deshalb diese Liste, die ich hatte, ergänzen. Verhärte dein Herz nicht, lies Gottes Wort, erkenne und bekenne deine Sünden und trauere dann darüber, distanziere dich von dieser Sünde und dann freu dich mit Gott über deine Buße. Als Abschluss möchte ich euch noch den Vers vor Augen stellen, der einfach wunderbar ist, finde ich. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.